Die German UPA präsentiert.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen UX-Snack.
Du, Matthias, hattest das Vergnügen, mit Leila Alavi zu sprechen. Die Research Executive bei Ipsos hat mit uns darüber gesprochen, was Schuhdesign und UX-Design gemeinsam haben. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß.
Ja, dann erzähl doch mal, also du hast eigentlich ursprünglich mal Modedesign studiert, wenn ich das richtig weiß.
Ich komme ursprünglich aus dem Designbereich, speziell Kommunikationsdesign, Grafik und das alles auch im Hinblick auf Mode. Und Modedesign habe ganz lange als Creative Director gearbeitet und da diese beiden Bereiche auch schon zusammengeführt. Der Umschwung kam für mich, wie für viele, durch die Pandemie, die meine ursprüngliche Branche sehr, sehr verändert hat. Aber da kamen auch noch familiäre Gründe dazu. Also ich bin alleinerziehende Mama und Mode und Fashion und vor allem die Schuhbranche hat sehr spezielle Erfordernisse an Zeit und auch gar nicht irgendwie Homeoffice tauglich. Insofern habe ich mich für neue Ufer entschieden und geguckt, was ist eine neue Herausforderung und kam so bei User Experience an. Was für mich allerdings sehr verwandt ist mit all dem, was ich vorher schon gemacht habe. Das ist nicht so, dass ich das als einen kompletten Umschwung sehe, nur ein Umschwung, was Thema Ästhetik angeht. Das ist sehr anders.
Ja, erzähl doch mal genau, also was ist denn da so anders?
Wenn man in die Mode geht, da ist sehr, sehr viel Exklusivität gefragt. Da geht es oft, zumindest visuell, gar nicht um Nutzbarkeit. Also es gibt ja auch sehr oft, wir machen auch Tests natürlich bei uns in der Firma für Fashion-Websites. Sehr oft kommt dann, das ist schwer nutzbar, die Kontraste sind schwierig, aber das ist natürlich, weil es gar nicht darum geht, ist es jetzt besonders gut sichtbar, sondern vermittelt es die Ästhetik, die gewünscht ist. Und das liegt oft sehr, sehr weit auseinander.
Sehr schön, sehr schön. Dann beschreib doch mal so ein bisschen, was du bei deiner Firma aktuell tust. Also wie sieht denn das im Detail aus?
Also erstmal kurz ausholen. Ipsos ist eines der weltweit größten Marktforschungsunternehmen, hat weltweit aber auch eine in sich verzahnte UX-Abteilung. Da machen wir dann auch internationale Studien beispielsweise. Und in Deutschland heißt das bei uns das Human-Centered Design Team, das sich also mit verschiedensten Bereichen beschäftigt. Ich selbst eben ganz speziell mit Designforschung, für alles Mögliche von Automotive Design über Financial Services, neue Apps etc., aber auch tatsächliche Produkte.
Und Design der Studie, wie macht ihr das? Also habt ihr da Vorlagen, aus denen ihr euch bedient und wo ihr Anführungszeichen nur noch ausfüllen müsst oder startet ihr immer von null oder wie ist euer Prozess dort?
Das kommt ein bisschen drauf an, welches Projekt das ist. Wir haben tatsächlich auch Dinge, die durchlaufen. Das sind Rahmenverträge mit Projekten, die langfristig gespielt werden. Da gibt es natürlich schon Vorlagen und immer wieder Dinge, auf die man zurückgreift und wiederholt und nur angepasst werden. Ich selbst bin in unserem Ad-Hoc-Team, das heißt, ich mache ganz viele Studien, die auch kurzfristig teilweise angefragt werden, da beginnt man oft von null.
Ja, gibt es so für die verschiedenen Testdaten von dir so ein bisschen die Tipps sozusagen, wo du sagst, wenn man ein Interview macht, sollte man auf jeden Fall vielleicht an diese fünf Sachen denken. Wir können es auch von der anderen Seite fragen, sonst wo gehen Interviews schief? Also wann?
Ich glaube, wenn man sich zu sehr auf ich möchte dieses Ergebnis haben konzentriert oder man zu sehr schon irgendwie im Kopf hat, der Kunde will das unbedingt wissen und den Probanden nicht die Zeit lässt, selbst dahin zu finden zu der Antwort oder zu dem Bereich. Man lernt oft viel, wenn man noch ein bisschen Zeit gibt, die unterschiedlichen Gedankenwege gehen lässt. Natürlich muss man im Blick haben und führen, aber nicht zu sehr führen. Und großes Problem, wenn man zu geschlossen fragt, wenn man den Leuten irgendwie Antworten suggeriert, das ist natürlich das allergrößte No-Go. Ansonsten empathisch, aber nicht zu persönlich. Ruhe vermitteln und auch den Probanden immer das ganz, ganz wichtig vermitteln, dass wir nicht sie testen, sondern wie die Konzepte sind, ob die Konzepte verständlich sind, nicht, dass ihr Wissen, ihr Können oder sie selbst in irgendeiner Form getestet werden. Da ich persönlich ja auch nie an der Entwicklung direkt beteiligt bin, kann ich auch ganz immer einladen, ganz frei zu kritisieren und zu loben und die Leute versichern, dass sie meine Gefühle nicht direkt verletzen. Das ist auch sehr wichtig, damit sie sich nicht gehemmt fühlen und dann wirklich einfach sagen, was ihnen durch den Kopf geht. Gerade bei den Usability-Tests dann natürlich beobachten, die Leute bitten, so viel wie möglich laut mitzudenken. Also das sind, glaube ich, die Top-Punkte.
Ja. So, jetzt habe ich eine Stunde Recording, was mache ich damit?
Ich arbeite selten direkt mit den Recordings. Ich schaue meistens nur rein, wenn ich nochmal was nachprüfen will. Ich protokolliere selber ein bisschen mit, gerade um Zitate. Das ist einfach besser im Moment. Dann weiß ich, okay, das ist ausschlaggebend. Das genaue Wording kann man dann eben nochmal im Recording nachschauen. Wir haben auch oft natürlich irgendwie Transkripte oder es ist noch jemand anders dabei, der protokolliert. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Ich glaube, das Hauptding, was man heutzutage bei Recordings beachten muss, ist der Datenschutz. bitte vorher abklären, wer da reingucken darf, für welche Zwecke es eingesetzt werden darf und wann es wieder gelöscht werden muss.
Und was sind so typische Momente, wo Research einfach schief läuft, einfach nicht die Ergebnisse bringt? Also was sind die Momente und vielleicht kannst du auch gleich sagen, was sind die Gründe an den Stellen dann?
Ich glaube, für mich war oft das Setup ein Problem. Also wenn es ein Problem gab, oft das Setup. Es fängt ja bei Kleinigkeiten an. Es ist ein Remote-Test und die Person wurde nicht so gescreent oder vorbereitet, dass sie das iPad benutzen kann. Oder es wurde irgendwie vergessen, dass die Bedienung nicht dort anders funktioniert, als wir es jetzt brauchen, um das dann aufnehmen zu können oder nachvollziehen zu können. Das schränkt natürlich dann Ergebnisse ein. Das ist aber viel Technik und verschiedenen Setups geschuldet. Manchmal darf man auch nur bestimmte Plattformen verwenden. Da kommen viele Dinge zusammen. Ansonsten sehe ich bei Research nicht so viele Probleme. Das ist eine Zeitfrage. Also ob überhaupt viel Zeit noch investiert wird, bevor das Produkt dann auf den Markt geworfen wird, das kennen, glaube ich, alle. Dass Research schnell gespart wird. Da wir uns aber ja selbst darauf konzentrieren, ist es nicht so ein großes Thema für uns. Wir kommen meistens wirklich nur für den Research-Part rein, geben dann unsere Empfehlungen ab. Was ich mir wünsche, ist, dass man danach noch das begleiten kann. Das ist aber nicht so oft so. Und ich glaube, das ist, was mich ein bisschen stört. Ich würde gerne länger den Prozess begleiten und dann auch sehen, was die Ergebnisse sind und im Idealfall immer wieder iterativ da reingehen. Aber das ist natürlich Kundenentscheidung, nicht unsere.
Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann hör doch sehr gerne in die lange Folge unseres UX und Usability Podcasts rein. Hier erwartet dich noch viel mehr Wissen, welches du dir mitnehmen kannst. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal und sage viel Spaß beim Reinhören und bis zum nächsten Mal.